Erika, meine spätere erste Frau, lernte ich in einer Disco kennen, im Afroasiatenheim in Göttingen. In Studentenkreisen wurde das Affenpuff genannt. Im Gegensatz zu den Schickimicki-Läden in der Stadt, wo ein Glas Maria Kron mit Cola schon damals, 1974, 8 Mark kostete, konnte man hier für kleines Geld richtig abfeiern. Das hat mir zumindest meine Kommilitonen erzählt. Eigentlich war ich ja in einer nahegelegenen Kneipe mit einem anderen Mädchen verabredet. Aber da ich nicht zu früh auf der Matte stehen wollte, befand ich, das ist eine gute Gelegenheit, mal in dem Laden vorbeizuschauen. Runter in den Club führten ein paar Stufen in die Dunkelheit. Aus der Tiefe wählten mir Superstition von Stevie Wonder und You're the First, You're the Last von Barry White entgegen. Ich steuerte natürlich zuerst die Theke an. Von hier aus sondierte ich das anwesende Frauenmaterial. Hinten links in der Ecke ortete ich ein Mädchen mit langen, schwarzen Haaren, Sektglas in der Hand. Das war Erika. »Willst du mit mir tanzen?« grub ich los. Sie sagte, »Ja.« Ich drehte mich um, wollte schon zur Tanzfläche, total happy, dass ich so leicht hatte landen können, als sie plötzlich rumzickte. »Nö, doch nicht.« Der Grund war Banane. Sie wusste nicht, wohin mit dem Glas. »Hey, was soll der Käse?« machte ich sie an. So kabbelten wir uns das erste Mal. Da kannten wir uns noch keine 10 Minuten. Auch eine Art, ins Gespräch zu kommen. So ging das 2,5 Stunden, in denen ich mir erst mal den Macho abschleifen musste, weil diese Frau mir so gar nicht nach dem Mund redete. Ich fand dies, sie fand das, ich sagte so, sie sagte anders, versuchte sie mit meinen Visionen von Kohle verdienen und Karriere machen zu beeindrucken, befand Erika nur Schlappschwänze brauchen dicke Autos. Wahrscheinlich war das mal wieder diese Anti-Haltung bei einer Frau, die mich reizte. Da prallten zwei Welten aufeinander, die gegensätzlicher nicht hätten sein können. Mein Papa, der Starke, der Dominante, der Baulöwe. Ihr Papa, der tote Schäfer, der nach einem Motorradunfall schon lange auf dem Friedhof lag. Meine Eltern, die dafür gesorgt hatten, dass ich aufs Gymnasium ging und studierte. Erika, die Schaufensterdekorateurin von Karstadt, die nach der Volksschule hatte abgehen müssen, Geld verdienen für die jüngeren Schwestern. Meine Träume waren meine Flügel. Ich sah in der Zukunft meine Chance. Sie hielt sich an das, was sie hatte. Ihre Sehnsüchten ließ sie nicht höher steigen als bis zu den Gardinenstangen, die sie dekorierte. Aber gleichzeitig hatten wir auch etwas, was uns verband, einen großen gemeinsamen Nenner, unsere Anti-Haltung. Wir waren gegen alles, sogar gegen uns selbst. Irgendwann an diesem Abend sagte sie völlig unvermittelt, ich will nach Hause. Ihre Bude gefiel mir, klitzeklein, ausgesprochen kuschelig. Nur der Geruch irritierte mich. Hier stinkt's nach Vogel, bemerkte ich. Ja, stimmt, bestätigte sie das Offensichtliche. Erika war unheimlich gut zu Vögeln, hatte mindestens 20 Zebrafinken, die in der Zimmervoyere lustig und munter chirpend von Stange zu Stange flatterten. Eine echte Tierfreundin. Aber der Hit war Erikas Bravo-Starschnittposter von Muhammad Ali, das riesengroß über der Kloschüssel hing und eine winzige Klappcouch, auf der wir nach einiger Zeit untersuchten, wo der Muhammad seinen Ali hat. Doch das hieß nicht, dass ich sie auf der sicheren Seite hatte. Das nächste Treffen fand aus planungstechnischen Gründen bei mir, in meinem Revier, in meiner Wohnung in Rostorf, 10 Kilometer außerhalb von Göttingen statt. Erfahrung macht klug. Die Hendrike-Reliquien hatte ich vorher in den Keller verbannt. Plan A. Plan B, Erika was auf der Gitarre vorzupfen. Bewährte Dosenöffner waren Herzschmerzlieder à la »The House of the Rising Sun«. Ich litt gerade in vollen Tönen. There is a house in New Orleans. Als ein dezenter Kontrollblick mir zeigte, mein Publikum lag mit leicht geöffnetem Mund auf der Couch und war eingeschlafen. Ich war zutiefst schockiert, zog aber die falschen Konsequenzen. Statt die Finger von Erika zu lassen, eine Frau ohne Sense für meine Musik, strich ich den Titel sofort aus meinen Frauen-Verführ-Charts. Wir waren wirklich nicht gerade die Idealbesetzung eines Paares. Der Anlass konnte nicht klein genug sein, dass wir uns stritten. Immer eine recht einseitige Veranstaltung, denn Frauen Auf Zoffkurs wittere ich 3 Meilen gegen den Wind. Und so schnell kann gar keine gucken, wie ich mich verpiesel. Das machte Erika es recht fuchsteufelswild. Da konnte es passieren, dass ihr Temperament völlig mit ihr durchging. »Bleib stehen, du Drückeberger!« schrie sie und verwechselte den Hocker von meiner Hammond-Orgel mit einem Lasso. Etwas sauste durch die Luft. Das nächste, was ich mir genauer anguckte, war das Knöpfmuster vom Wohnzimmerteppich. Erstaunlich, was so ein Kopf alles aushalten kann. Schon wieder war er angeditscht wie ein Frühstücksei. Erika packte mich auf den Beifahrersitz von meinem Senfei-Golf. Ich presste mir ein Taschentuch auf den blutenden Scheitel. So ging's ab in die Klinik. Ich kriegte einen weißen Mullturban. Bei jeder Bahn, die gewickelt wurde, stöhnte ich laut und demonstrativ. Ah! Bei Erika machte ihr schlechtes Gewissen klopf, klopf. Und sie wusste, eine Entschuldigung ist fällig. Tut mir leid, verteidigte sie sich. Woher hätte ich ahnen können, dass der Hocker aus Stahl ist? Auf so eine Antwort musste man auch erst mal kommen. Wir fuhren wieder nach Hause und mit leidendem Gesicht setzte ich mich auf die Couch. Ich beschloss, mich ein bisschen pflegen und verwöhnen zu lassen. Erika schob mir ein Kissen in den Nacken. Das war's. Als ich sanft darauf hinwies, dass meine Küche eine ordnende Hand gebrauchen könnte, reagierte sie nur, »Wieso? Ich habe doch selbst eine Küche.« Eine Schmusekatze war Erika nun wirklich nicht. Passte man nicht auf, kriegte man ihre Krallen zu spüren. Hätte ich sie zu Oldenburger Zeiten kennengelernt, wäre unsere Affäre wohl ziemlich schnell beendet gewesen. Doch hier in Göttingen, in Feindesland, ich war einfach auf Verbündete angewiesen. Ich fühlte mich einsam, alleingelassen. Ich wollte Nähe. Ich bin nicht der Mann, der ohne Beziehung und ohne Frau sein kann. Sehr im Gegensatz übrigens zu Erika. Die braucht keinen Mann. Die kann auch ganz prima 5 Tage nur mit ihren Zebrafinken reden. Dachte ich zumindest. Sie hatte diese innere Stärke, die ich suchte, die mich aber auch verunsicherte. Wobei ich ihr in dieser Zeit auch gar nicht die Aufmerksamkeit schenkte, die sie verdient hätte. Ja, ich wollte sie zwar, aber mein Herz war noch überhaupt nicht aufgeräumt. Eigentlich war da noch gar kein Platz für jemand Neues. Hier residierten der Schmerz und die Sehnsucht nach Hendrike. Aber Erika forderte emotional auch nicht viel Raum. Ich sah in ihr die Chance, mir selbst zu entkommen. Mein Ticket nach vorn. So trafen wir uns den 1. Monat, den 2., den 3. Nach dem 6. spürte ich endlich wieder sowas wie Gefühle in mir. Kein loderndes Feuer mehr, ein Streichholz. Und mit jedem weiteren Tag, den ich mich in Erikas Psyche reinfummelte, mochte ich sie lieber. Ihre Kantigkeit, ihre Ehrlichkeit, dieses direkt heraus und immer frei von der Leber weg. Ich gab den Charming Boy, wenn ich klingelte, hatte ich mein Kopfkissen auf dem Kopf. Erika schaute durch den Türspion und sah nur die roten Mohnblüten des C&A-Bezugs. Und wenn sie Depri drauf war, setzte ich mich in ihren großen roten Schaukelstuhl und fiel auf Stichwort hintenüber. Oder zumindest glaubte sie, dass es so war. Die Wahrheit ist, ich kipple auf jedem Stuhl und bin in meinem Leben bestimmt schon 500.000 Mal unfreiwillig umgefallen. So kasperte ich mich in ihr Herz. Wie gehabt fuhr ich an den Wochenenden mit meiner Band zu Hochzeiten und Todesfällen. Mittlerweile hatte ich die Preise um 50 Mark pro Gig auf 250 Mark angehoben. Dafür gab's Sugar Baby Love von den Rubettes, Seasons in the Sun und jede Menge frischer ABBA-Songs. Gleichzeitig probierte ich auch meine eigenen Kompositionen aus. Erika begleitete mich als Taschenträgerin und Mädchen für alles zu meinen Auftritten. Verständnis für meine Musik und meine Karrierepläne hatte sie zwar immer noch nicht, aber nichtsdestotrotz unterstützte sie mich und war für mich da. Nur konnte es leider passieren, dass sie sich, während ich mich vorne auf der Bühne produzierte, backstage tödlich langweilte. Bei einem Konzert in der Göttinger Stadthalle schnappte sie sich deswegen den Feuerlöscher von der Wand und schäumte die Räumlichkeiten ein, nach dem Motto, nicht nur er, ich auch. Hallo, ich bin auch noch da. Der Spaß kostete mich 1 Monatslohn, den ich gleich als Scheck dalassen durfte. Die Säure hatte nämlich Löcher in den Teppich gefressen. Aber genau dafür schätzte ich sie. Sie überraschte mich immer wieder. Ich schenkte ihr einen Platinring mit einem Goldtropfen drauf, der mit 2 Wochenendgagen vergleichsweise preiswert war und stapelte ein bisschen tief. Der Ring, das bist du, schrieb ich ihr auf ein Kärtchen, und der Tropfen, das bin ich. Nach dem Motto, so bin ich in dein Leben reingetrudelt. Ein Jahr später, mit 21, zog ich mit ihr in das Erdgeschoss eines Mehrfamilienhäuschens in Geismar, einem uninahen Stadtteil von Göttingen. In der Wohnung roch es ständig nach Fäkalien, weil irgendeine von den Leitungen kaputt war. Dafür hatten wir aber schöne neue Tapeten. Selbst beim Tapezieren offenbarte sich unsere unterschiedliche Persönlichkeit. Ich klebte die Bahnen an, Erika arbeitete hinterher und kratzte sie wieder ab, weil ihr das alles viel zu krumm und schief und wellig war, und fing wieder von vorne an. Ich gebe ja zu, was Dekorieren und Hübschmachen anbelangt, habe ich 2 linke Hände. Überhaupt, alles was Hausarbeit anbelangt, bin ich ein Verfechter des klassischen Rollenmodells. Ich gehe gern Holz hacken, stemme Selterkisten und erlege meinetwegen den Bären. Dafür mache ich einen großen Bogen um Staubsaugen und Abwaschen. Beim Staubsauger wüsste ich noch nicht mal, wo der Knopf zum Anmachen ist. Und Abwaschen finde ich total unmännlich. Ich würde eher ein neues Porzellanservice kaufen, als Prielwasser einzulassen und Gummihandschuhe anzuziehen. Außerdem habe ich eine Gummiallergie, bezogen auf alles und überall.